redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft der Ersten im Jahre 2016 mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Du fährst doch viel öffentlichen Personennahverkehr. Ach nee, ich muss ja immer anfangen. Was gibt's denn Neues aus dem Universum?
Viel öffentlichen Personennahverkehr.
Ach was?
Nein, was gibt's Neues im Universum? Ja, kommt drauf an, also, was du genau wissen willst. Also ich könnte erzählen, was 2016 alles neu kommt. Jetzt haben wir die Saison der Jahresrückblicke hinter uns. Jetzt kommt,
genau,
jetzt kommt die Zeit der Jahresausblicke. Genau, ja, also genau. Ich kann aber kurz zusammenfassen, was so zumindest irgendwie das ja, die Dinge, die halt jetzt schon feststehen, also es wird natürlich jede Menge passieren, von dem wir noch nichts wissen.
Schaltjahr, das weiß ich schon, ist ja auch
genau.
Was Astronomisches.
Richtig, Schaltjahr haben wir dieses Jahr wieder, also 29. Februar und Kalenderkunde ist natürlich sehr astronomisch. Ist jetzt vielleicht nicht das spektakulärste Ereignis des Jahrzehnts, weil das, wie gesagt, gibt's öfter. Aber also schon in der Raumfahrt passiert einiges, ja, also es wird eine Raumsonde den Jupiter erreichen.
Wer hat die geschickt?
Die NASA.
Die NASA.
Genau, die heißt Juno, ist seit 4 Jahren unterwegs, wird am 4. Juli ankommen dort und dann den Jupiter erforschen, was recht nett ist, weil so eine reine Jupiter-Sonde hatten wir schon länger nicht mehr.
Was wird die machen? Also so aus der Umlaufbahn oder wird die da auch irgendwie landen? Kann man da überhaupt landen?
Ja, du kannst abstürzen auf Jupiter, aber landen, da das Ding keine Oberfläche hat. Das unter anderem wird Juno probieren herauszufinden, wie es denn jetzt wirklich ist mit der Zusammensetzung von Jupiter, weil es ist ja oft, das ist eine Frage, die ich zum Beispiel sehr oft gestellt bekomme, wenn es um die Gasplaneten geht, wird immer gefragt, der hat das Ding jetzt wirklich irgendwo, ist da irgendwo noch ein fester Kern drunter, unter diesen dicken Schichten Atmosphäre oder ist das irgendwie Atmosphäre bis hindurch?
Und ach, das weiß man gar nicht. Ich dachte, sowas wüsste man und könnte man auch von der Erde irgendwie aus...
Naja, man hat schon eine ziemlich gute Idee, wie es aufgebaut ist. Also man weiß natürlich, wie die äußeren Schichten zusammengesetzt sind. Das kann man von der Erde aus sehen. Da weiß man halt, es ist halt jede Menge, es ist halt alles Gas und vor allem eben auch Gas, im Prinzip die gleiche Zusammensetzung wie die Sonne, also Wasserstoff und Helium mit jede Menge anderen Krempeln noch mit drin, also anderen Spurenelementen, anderen Gasen. Und man weiß von der Gesamtmasse und von der Gesamtdichte, dass da jetzt nicht irgendwie wahnsinnig eine massive Steinkugel drin sein kann oder sowas. Aber man weiß eben, dass sich dass der Druck innen drin natürlich extrem groß sein muss. Und man weiß, dass sich da eben die Dinge irgendwie anders verhalten. Ja, also da irgendwie zum Beispiel metallischen Wasserstoff kann es da unten geben. Ist auch jetzt ziemlich, darf man sich eigentlich vorstellen, wie halt ein Metall, das aus Wasserstoff besteht. Das gibt's nicht, weil Wasserstoff eben kein Metall ist. Aber der Wasserstoff kann dann quasi die Eigenschaften eines Metalls haben, also irgendwie elektrisch leitend sein und sowas.
Ah, okay.
Aber es kann durchaus, also ursprünglich von der Entstehung her, wir wissen ja, wie Planeten entstanden sind. Und die haben halt angefangen als Gesteinskugeln quasi. Und Jupiter ist halt, und Saturn auch, die sind halt in der Gegend gewachsen, hinter dieser Schneelinie, die wir schon öfter in der Sendung hatten. Dort, wo es halt wesentlich mehr Baumaterial gab, also nicht nur Gestein, sondern eben auch Eis. Das heißt, der Kern ist quasi wesentlich größer gewachsen, also schneller größer geworden als die anderen und konnte dann eben auch das ganze Gas festhalten. Und die Frage ist jetzt, ist dieser Gesteinskern da noch irgendwo drin? Das kann natürlich sein, dass der irgendwo ganz unten drin ist, kann aber auch sein, dass der sich quasi im Laufe der Zeit aufgelöst hat, also halt irgendwie auseinandergebrochen ist und dann sich halt irgendwie so durchgemixt hat mit dem ganzen Unmengen Gas, dass da halt wirklich jetzt halt nichts mehr drunter ist. Ja, also das ist wirklich nur eine durch und durch Gaskugel mit, je weiter man innen man kommt, umso absurderen Eigenschaften. Also irgendwann Geschichte aus flüssigem Helium, glaube ich, hast dann irgendwie metallischen Wasserstoff eben. Also das, wie es da drinnen wirklich genau aussieht, da muss man halt aus der Nähe das angucken. Und das ist eine der Aufgaben, die Juno übernehmen wird.
Wenn da so Gesteinsbrocken drin rumfliegen, würde Juno die finden?
Naja, angucken kann sie die nicht, aber ich kann natürlich aus der Nähe sehr viel genauere Messungen machen, wie das dann irgendwie, du kannst ja dann diese gravimetrischen Messungen machen. Ja? Also du kannst das Ding umkreisen, genauso wie wir aus den Satelliten, die Erde umkreisen, herausfinden können, wie die Masse im Inneren der Erde verteilt ist, weil natürlich die Satelliten dann mal ein bisschen näher kommen, mal ein bisschen weiter wegkommen, je nachdem, ob die jetzt gerade über so eine Massenkonzentration im Erdinneren fliegen oder nicht. Genauso kannst du aus der Telemetrie der Raumsonde, die in den Jupiter umfliegt, das Innere ein bisschen besser verstehen als nur durch die Beobachtung von weiter weg. Also irgendwie jetzt so die Oberfläche des Jupiter quasi wird Juno natürlich nicht sehen können, selbst wenn die vorhanden wäre, irgendwo ein paar tausend Kilometer unter der Gasschicht. Aber man wird besser verstehen, wie es innen drin aussieht.
Und das Ding schwenkt dann richtig in eine Umlaufbahn ein und bleibt da oder fliegt es nur dran vorbei?
Nee, das muss schon dort bleiben und das, man hofft, es muss natürlich irgendwie, die fliegt natürlich mit dem Affenzahn dorthin und muss dann bremsen. Und die muss natürlich im richtigen Moment bremsen, sonst, wenn sie gebremst hat, wenn sie zum falschen Moment bremst, dann steht sie irgendwo, keine Ahnung, vorm Saturn oder sowas, ja, weil ja so schnell unterwegs ist. Das heißt, die muss wirklich im richtigen Moment abbremsen und wenn das klappt, dann fliegt sie in der Umlaufbahn und ist da.
Aber davon ist auszugehen, dass das klappt, oder? Also
ja,
ich habe jetzt lange nicht gehört, dass sowas mal nicht geklappt hätte.
Ja, da wären wir gleich beim zweiten Punkt. Ja. Also zum Beispiel eine geplante Sonde für nächstes Jahr, auch von der NASA, war InSight. Das ist wäre ein Mars-Ding gewesen. Und die wurde gecancelt, also verschoben, weil da eben ein Teil kaputt war.
Mhm.
Was man halt vor dem Start noch gemerkt hat. Ja. Also die Franzosen waren schuld.
Natürlich.
das war halt so ein Teil, wo halt mehrere mitgearbeitet haben. Und die CNES, also das Centre National Études Spatiales oder irgendwie sowas, glaube ich, also die französische Weltraumagentur halt, die haben dann einen Seismographen gebastelt und da war der war nicht ganz dicht. Hm. Also irgendwie die Vakuumdichtung war kaputt und das hat man eben nicht mehr rechtzeitig reparieren können und drum ist sie halt jetzt mal ein paar Jahre verschoben worden. Und das Ding hätte halt dann quasi auf den Mars fliegen sollen, hätte da dann wirklich runtergebohrt, also wirklich tief runtergebohrt, weil was wir jetzt da momentan oben haben, die haben gerade ein bisschen so an der Oberfläche gekratzt quasi und der hat, glaube ich, irgendwie durchaus ein paar Meter runterbohren sollen und was natürlich extrem interessant gewesen wäre. Und dann unter anderem auch unten dann auch noch irgendwie seismische Messungen angestellt, da hat man dann auch wieder rausgefunden, wie es im der Kern vom Mars aussieht, ob der noch flüssig ist oder eben fest, wie man davon ausgeht, also schon abgekühlt quasi, nicht so glutflüssig wie das Innere der Erde. Also das wäre eine interessante Sache gewesen, das rauszufinden. Aber Europa kommt zur Rettung. Ja, also es gibt auch eine europäische Mission.
Die auch zum Mars.
ExoMars, genau. Mhm. Die fliegen auch zum Mars. Und das wird auch ganz interessant werden, was die da machen. Weil vor allem die Europäer haben ja noch nicht so wirklich große Mars-Erfahrung. Also mit eigenen Raums natürlich jede Menge Mars-Erfahrungen, gemeinsame Missionen mit der NASA und so weiter. Aber wirklich so eine eigene europäische Mission zum Mars mit Landung auf dem Mars gab es noch nicht. Also es gab diese eine britische Mission, die damals ja irgendwie gescheitert ist, dachte man, bis man dann irgendwie, glaube ich, letztes Jahr rausgefunden hat, dass das Ding, diese Beagle-Raumsonde zwar auf dem Mars gelandet ist, sicher, aber halt dabei dann irgendwas kaputt gegangen ist, sodass sie nicht mehr kommunizieren konnte. Mhm. Also die war halt da, konnte aber nichts machen. Aber das war halt so eine richtige eigene europäische Mission, hat man noch nicht gemacht. Und wenn dann im ExoMars klappt, dann soll eben 2 Jahre später dann auch ein eigener europäischer Mars-Rover folgen. Das wird auch ganz interessant.
Wie lange sind die da unterwegs eigentlich, wenn die dieses Jahr losfliegen?
Naja, also zum Mars bist du recht fix da. Also da kannst du, wenn du diese entsprechenden Startfenster erwischt, dann kannst du da in einem halben Jahr auch schon hinfliegen. Also das ist jetzt nicht so das große Drama. Also natürlich ist es wahnsinnig kompliziert und so weiter, aber von der Entfernung her ist es jetzt was anderes, ob du zum Mars fliegst oder halt irgendwie zum Jupiter oder sowas, ja.
Mhm.
Auf was ich mich freue, weil ich ein großer Asteroiden-Fan bin, ist OSIRIS-REx, wieder NASA-Mission. Mhm. Die fliegen zu einem Asteroiden und zwar auf eine coole Art und Weise. Also die landen nicht drauf, wollen aber trotzdem Bodenproben nehmen. Das heißt, die machen quasi so einen, man könnte es einen extrem engen Vorbeiflug nennen. Ja, also die fliegen quasi so fast wie so nur ein paar Meter an dem Asteroid vorbei, also kratzen dafür ein paar Sekunden an der Oberfläche.
Also haben die dann irgendwie so ein Schäufelchen dabei, was sie dann raushängen lassen? Oder?
So ungefähr, also Details habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber so ungefähr wird das laufen, ja. Also die fliegen da ganz knapp vorbei, Schnappen sich dann da ein bisschen was von der Oberfläche und bringen das dann wieder zurück zur Erde, glaube ich. Ich glaube, sie bringen es zurück zur Erde oder sie untersuchen es an Bord. Das weiß ich jetzt spontan nicht, aber auf jeden Fall wird es eine coole Mission werden, wenn sie denn klappt. Und dann haben wir natürlich noch Rosetta, ja, also Rosetta.
Stimmt, Rosetta ist ja unterwegs, ja.
Genau, die wird auf Churyumov-Gerasimenko vermutlich landen oder zumindest halt irgendwie, ja, man wird halt, wenn die Mission wird halt zu einem Ende kommen im Laufe des Jahres und bevor man die Sonde blöd in der Gegend rumfliegen lässt, wo sie niemand was bringt, wird man probieren, sie auf dem Kometen abzusetzen und gucken, ob sie erstens die Landung überlebt, ob zweitens die Antennen funktionieren, die Instrumente funktionieren, ob die Antennen noch Richtung Erde zeigen und dann kann man noch am Schluss ein bisschen Wissenschaft machen.
Hätten die da nicht eigentlich auch ein bisschen mehr Treibstoff mitnehmen können und das Ding noch woanders hinschicken?
Natürlich hätte man das machen können, das ist halt alles eine Frage der Kosten. Ja. Je mehr Treibstoff du drauf hast, dann musst du wieder ganz anders bauen, dann brauchst du wieder Raketen, die groß genug sind, das Ganze hochzufliegen und so weiter. Das kostet wieder mehr Geld. Also ist alles, du kannst deinen Tankwagen hochschicken, wenn du Lust hast. Das kostet alles nur Geld.
Ja.
Aber machen kann man das, ja.
Wo du sagtest, fester Kern im Jupiter, der dann irgendwie sich zerschrotet hat und so. Ich habe über die Feiertage ein Buch gelesen von Neal Stephenson, Amalthea. Ist das schon an dir vorbeigekommen?
Das ist unter anderem, ja, ich habe das damals in meinem Blog sehr, sehr ausführlich rezensiert, wie damals, da kam, also die englische Version, die damals rauskam, Seven Eves. Mhm. Und ja, das habe ich gelesen und habe es sehr, sehr gut und sehr, sehr schön gefunden und echt? Auch sehr lobend rezensiert.
Ich fand das irgendwie von Stevenson, ich bin ja großer Stevenson-Fan, aber ich
magst, du magst den Hacker-Kram.
Den Hacker-Kram mochte ich. Ich mochte auch diese barocke Trilogie. Aber das, also irgendwie hat er mich, das hat mich überhaupt nicht gefesselt, dieses Buch. Das war so irre langatmig, bis es dann mal losging. Und als es dann losging, war es halt auch ratzfatz wieder vorbei und dann wurde es wieder langatmig hinten raus. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, also ich fand es halt insofern gut, weil ich kann mit diesen Hacker-Romanen von Stevenson keine viel anfangen, weil ich mit dem ganzen Hacker-Kram an sich nicht viel anfangen kann. Ich fand es halt wirklich schön. Das ist halt, Stevenson hat wirklich auch gezeigt, also für die jetzt irgendwie, die nicht wissen, worum es geht. Also es geht mit, das Buch hat mit einem wunderschönen ersten Satz. Halt irgendwie, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, vermutlich irgendwie der Mond brach ohne Grund und ohne Vorahnung plötzlich auseinander oder irgendwie sowas,
genau. Wird's
auf Deutsch geheißen haben. Und das ist natürlich ein schöner erster Satz für einen Roman. Also der Mond, plötzlich bricht der Mond auseinander.
Ja. Was passiert dann? Genau.
Genau. Und in sieben Stücke. Und dann kollidieren diese, die haben erstmal ist noch nicht viel Schlimmes passiert. Also die sieben Stücke fliegen halt noch, weil sie halt immer noch gravitativ ineinander gebunden sind und der Schwerpunkt immer noch der gleiche ist, fliegen halt diese sieben Dinger um die Erde rundherum und sonst tut sich nicht viel. Aber irgendwann fangen die an, miteinander zu kollidieren und dann aus den sieben stoßen sie zusammen, dann hast du irgendwie acht Stücke und dann kollidieren die immer weiter und weiter und dann kommen die Wissenschaftler irgendwann drauf, dass das irgendwann dazu führen wird, und zwar nicht irgendwann, sondern in ein bis zwei Jahren, dass diese ganze Fragmentation quasi chaotisch wird und du dann ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte andauernden Meteoritenregen kriegst, der die Erde bombardiert, was so gut wie zur kompletten Sterilisation allen Lebens auf der Oberfläche führen wird. Das heißt, die Menschheit weiß, in zwei Jahren sind wir weg und was tun wir jetzt? Und es ist jetzt keine Science-Fiction-Geschichte. Da könnten wir jetzt erwarten quasi, dass da jetzt so klassische Science-Fiction rauskommt, ja, irgendein Genie entwickelt einen Warp-Antrieb oder Beamen oder sonst irgendwas und dann die Menschheit bricht auf in ein großes neues Abenteuer. In dem Fall ist es halt, die Menschheit halt, hat die Raumstation im Wesentlichen, ja,
genau, wo und zehn Heides draufpassen. Alles hoch, schmeißen einfach alles in den Weltraum, was nur irgendwie in den Weltraum zu schmeißen ist, um da oben irgendwie sowas wie eine Überlebensfähigkeit herzustellen.
Genau, und was ich halt, was du halt vielleicht irgendwie als langatmig empfunden hast, ich aber als der Literatursparte recht schön, so ein bisschen wie beim Marsianer ungefähr, dass du wirklich siehst, wie verdammt kompliziert das ist. Das war halt nicht einfach nur so in Weltall fliegen kann und dann baut man sich eine Raumstation und dann macht man hier, dann macht man halt hier eine Kolonie, sondern das ist irgendwie verdammt kompliziert ist. Und wenn du das nicht wirklich gut machst, dann krepieren so gut wie alle, die da in der Raumstation rumfliegen, was auch da auch passiert. Ein paar überleben, wie viele kann man aus dem englischen Titel entnehmen,
Ach so, ganz am Ende. Ja, stimmt, ganz am Ende gibt es dann diese sieben Urmütter,
genau.
Die dann worauf siedeln die nochmal?
Ja, die haben halt auf dem größten, also auf so einem metallischen Kern, aus Fragment aus dem Kern des Mondes.
Ah, genau, ja. Genau.
Und ja, also das ich fand es halt irgendwie schön, dass da wirklich auch vom himmelsmechanischen Standpunkt her und so weiter, dass da wirklich gezeigt wird, dass es halt im Weltall überleben ist nicht einfach. Das ist verdammt kompliziert, das zu tun. Und das fand ich da halt sehr, sehr schön dargestellt. Mhm. Ist halt jetzt nicht die klassische Science Fiction mit irgendwie mit Aliens und Raumschiffen und Warpantrieb und allem drum und dran. Aber ich fand's trotzdem gut. Also ich hätte den zweiten Teil quasi nicht mehr gebraucht.
Hinten raus.
Oder halt vielleicht irgendwie als zweiten Band länger ausgearbeitet oder sonst irgendwas. Mhm. Das war ich nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee gewesen wäre. Gute Idee war, das dann auch irgendwie reinzuquetschen. Also ich hätte vielleicht irgendwie den ersten Teil noch ein bisschen anders, länger, andere Aspekte gemacht und dann einfach aufgehört und das den Rest weggelassen oder als ein zweites Buch rausgegeben. Aber ja, ich fand es eigentlich ein gutes Buch. Also mir hat's gefallen.
Ich habe es gar nicht bis ganz zum Ende gelesen und habe es dann versehentlich bei meinen Eltern liegen lassen, die ich besucht hatte über Weihnachten, und habe mich darüber noch nicht mal richtig geärgert.
Also so enttäuscht war ich davon. Es hat ein bisschen ein offenes Ende. Also es könnte durchaus noch sein, es sind noch ein paar so Fragen offen geblieben, wo man so sagen kann, okay, da könnte eigentlich noch ein zweiter Band hinten dran kommen, weil noch ein paar, wenn man wollte, könnte man diese offenen Fragen da noch was, eine größere Geschichte draus machen. Also mal gucken, was da rauskommt.
Mal gucken, was er macht, genau. Zurück zur Erde. Ich kam ja eben schon. Du fährst ja viel Bus und Bahn und sowas.
Ja, also lokal fahre ich Fahrrad und größere Strecken fahre ich Zug.
Okay, da. Ich wollte auf den öffentlichen Personennahverkehr abheben. Das ist jetzt weit davon entfernt, irgendwelche wissenschaftlichen Daten produziert zu haben, aber ich fand es trotzdem eine ganz interessante Meldung. Im Badischen, und zwar in einem Ort namens, das habe ich schon wieder überblättert, also im Badischen gibt es einen Ort, da sind Busse mit WLAN ausgestattet worden. Es gibt ja Orte, in denen es sowas gibt. In Hamburg gibt es ja auch einige Busse, die mit WLAN fahren. Dann haben das erstmal als Testballon gemacht, so, ne, zwei Linien mit WLAN ausgestattet, haben festgestellt, okay, 40% der Leute nutzen unterwegs ihre Smartphones, wenn sie WLAN haben. Dann haben sie alle ihre Buslinien ausgestattet und festgestellt, nach ein paar Wochen schon, dass Sachbeschädigungen und Schmierereien deutlich zurückgingen. Ich weiß leider nicht, um wie viel Prozent oder sowas oder um wie viel Geld, aber das fand ich irgendwie eine sehr bemerkenswerte Meldung. Also, dass du, wenn du den Leuten die Langeweile nimmst, dass sie dann auch aufhören, Dinge kaputt zu machen.
Genau, ja. Deutsche Bahn hört zu. Ja. Wenn ihr Leute nicht genervt, wenn ihr wollt, dass die Leute nicht da rumnerven wegen Verspätung und allem drum und dran oder euch irgendwie die Züge zumüllen, dann macht vernünftiges, kostenloses WLAN in euren Zügen. Dann sind die Leute zufrieden und ihr könnt auch mal 5 Minuten länger brauchen.
Das Problem bei der Deutschen Bahn allerdings ist, dass die ihren Kram selber kaputt machen. Das ist
nicht
die
Frage,
dass die da irgendwie rumrandalieren, sondern es funktioniert ja generisch nicht. Das ist ja immer irgendwie ein bisschen das Tragische da.
Oder auf den Bahnhöfen zumindest. Also ich weiß nicht, in Österreich, ich bin jetzt in letzter Zeit doch durch dieses Science-Buster-Kram sehr viel mehr in Österreich rumgefahren und auf österreichischen Bahnhöfen verbracht. Also in den Rail-Chats der ÖBB, das ist quasi so das österreichische ICE-Äquivalent, hast du überall kostenloses WLAN, wo du auch das auch funktioniert größtenteils. Ja, du hast auf den Bahnhöfen kostenloses WLAN, das funktioniert. Also das ist, war vollkommen überrascht, dass man das wirklich machen kann als Bahngesellschaft. Ja, also ich war halt immer nur die Deutsche Bahn gewohnt, wo die halt irgendwie drauf scheißen. Aber ja, in Österreich, man kann halt schon machen, wenn man will. Ja.
Die Deutsche Bahn hat es halt von Anfang an verkackt, als sie gesagt haben, wir machen das jetzt zusammen mit der Deutschen Telekom. Das ist dann ja immer dieses komische Industriestandort fördern oder was auch immer damit gemeint ist. Und die Telekom hat es halt nie auf die Reihe gekriegt, die Züge vernünftig zu versorgen. Weder innerhalb des Zuges noch mit einem Signal von außen. Und jetzt macht die Bahn das ja in Zukunft selbst. Zumindest plant sie das selbst zu machen. Das wird ja auch wieder ständig aufgehoben.
Kommen die Datenpakete dann verspätet an?
Wenn ich das richtig verstanden habe, benutzen die einfach alles, was es an an Providern gibt, also alles, was es an Telcos gibt, und bündeln dann das Signal in den Zug hinein, sodass du eigentlich immer irgendwie Empfang haben solltest. Aber ob das klappt, steht dann ja auch noch in den Sternen. Also es ist, ein bisschen seltsam. Ich meine, was sie ja wenigstens machen könnten, wäre irgendwie in den Bahnhöfen die Seiten, die am häufigsten aufgerufen werden, einfach mal zu puffern, also einfach zu cushen. Sagen so, wir laden jetzt einfach mal den kompletten Spiegel online runter.
Oder man könnte vielleicht auch mal einen Offline-Fahrplan, der ändert sich auch nicht alle 5 Sekunden, die könnten wir auch mal irgendwie da abspeichern oder sowas, weil das interessiert die Leute vielleicht, wenn sie mit dem Zug unterwegs sind, noch am ersten.
Ja, Nachrichten, Wetter, dieser Krempel, über den ja auch immer geredet wird, das sollte eigentlich gar nicht so problematisch sein, aber ist es anscheinend. Große Unternehmen sind halt leider Gottes sehr, sehr schwerfällig.
Tja. Da habe ich auch noch was. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Wissenschaft, aber passt jetzt gerade zum Thema. Das habe ich jetzt irgendwie kürzlich gelesen, auch wieder eines der Dinge, die sich 2016 ändern. Und zwar in Österreich, wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht, aber das kannst du mir vielleicht sagen. Es gibt jetzt in Österreich ab 1. Januar 2016 ein Gesetz, nach dem alle Güter und Dienstleistungen barrierefrei erreichbar sein müssen.
Hui.
Das ist ja durchaus prinzipiell ein gutes Gesetz mit einem guten Anspruch. Gilt auch für Webseiten. Das heißt, es müssten, zumindest weil ich das richtig verstanden habe, müssten alle Internetseiten in Österreich barrierefrei zugänglich sein. Also für Leute, die nicht sehen können, für Leute, die nicht hören können und so weiter.
Wie das bei uns ist, weiß ich gar nicht. Aber keine Ahnung.
Ich frage mich halt wirklich, vielleicht hört auch jemand mit, der irgendwie Ahnung von den österreichischen Gesetzen hat, weil ich habe das aus diesem Artikel im ORF, den wir dann noch verlinken können, habe ich es nicht ganz verstanden, wie das wirklich rechtlich ist, ob alle wirklich alle heißt, weil du kannst also natürlich
im Sinne von meine private Webseite.
Weil wenn du jetzt mit Gesetz hast, kannst du natürlich auch abgemahnt werden, ja, wenn das nicht so ist. Und wenn ich jetzt immer ich habe meine Homepages laufen alle auf DE Domains, also betrifft mich das zumindest persönlich nicht, aber ich frage mich halt dann schon, wenn ich jetzt quasi, es kann sich vielleicht nicht jeder, der irgendwie so eine Familien Homepage hat, dann vielleicht mir gleich jemand leisten, der das dann irgendwie komplett, weil so eine Seite barrierefrei zu machen, ist ja auch nicht trivial. Ja. Da musst du irgendwie wenn du zum Beispiel irgendwie die Links wenn du dann gerade jetzt heute irgendwie, wo du sagst, hast du so Homepages irgendwie so von großen, von Medien, wo du halt irgendwie 10 Artikel angeteasert hast und dann unter jedem Teaser steht dann irgendwie ein Link mit mehr, und wenn du sowas von einem Screenreader vorlesen lässt, dann liest halt irgendwie 20 Mal mehr vor an Links, und du hast keine Ahnung, was da drunter steht. Ja, das heißt, du musst dann entsprechend das in dem Content-Management-System halt irgendwie den Link irgendwie beschreibend machen. Du darfst irgendwie bei einem Blog, wo halt dann da ist halt dann die Kategorie, hast du nämlich lange Zahlen, Buchstabenkombinationen, aus denen sich nicht ergibt, was dahinter steckt. Also da muss man sehr viele Dinge beachten, von denen irgendwie so der 0815 Homepage Bastler, der sich privat schon was macht, keine Ahnung hat. Und da frage ich mich dann, würde mich halt interessieren, wie halt da das, wie das rechtlich wirklich ausschaut. Also das ist natürlich, ich fand es natürlich schön, gut, dass eben generell alles barrierefrei sein soll. Also ich habe mich damals, ich kann mich erinnern, wie ich noch wirklich selbst Seiten programmiert habe damals. Also es war noch in HTML-Zeiten, noch vor diesem ganzen CSS-Kram und was es da alles gibt. Also von dem habe ich auch heute keine Ahnung. Aber ich habe meine Seiten prinzipiell alles so programmiert, dass sie mit Links aufrufbar waren.
Das ist ja, also barrierefreier geht's ja schon gar nicht.
Ja, also das war quasi dieser Kommandozeilen-Browser von Linux, Unix. Und den habe ich damals oft benutzt noch. Und darum habe ich halt wirklich immer alles, was ich gemacht habe, ist halt, hat auch, wenn es da Links funktioniert hat, habe ich mir gedacht, dann wird es überall sonst auch funktionieren.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das Problem bei unseren Gesetzgebern ist ja, dass sie häufig recht kurzsichtig sind. Mhm. Das siehst du an so einem Ding, es gibt so dieses Google-Gesetz, wurde das, glaube ich, dann genannt. Das regelt die Umsatzsteuerzahlung europaweit. Mhm. Und es gibt ein Gesetz, das seit 2015 ist es gültig, und das verpflichtet dich, die Umsatzsteuer, also wenn du einen Online-Shop betreibst, also wenn du irgendwie übers Internet Geld verdienst, verpflichtet es dich, die Umsatzsteuer in dem Land zu entrichten, in dem dein Kunde sitzt. Aha, okay. Das ist natürlich für solche Firmen wie Amazon, wie Facebook, wie Google, für solche Firmen ist das gedacht, damit die Kohle im Land bleibt und die es gar nicht erst schaffen, das außer Landes zu schaffen. Trifft aber auch solche Leute wie mich. Ja, weil meine Podcasts, die werden halt auch in Österreich gehört. Ja. Und jedes Mal, wenn mir ein Österreicher irgendwie 5 Euro Spende in den Hut wirft, damit ich morgen weitermachen kann, muss ich auf diese 5 Euro in Österreich Umsatzsteuer bezahlen. Und das ist halt, das ist ein vollkommen absurdes Ding. Also ich muss mich praktisch eine Stunde hier hinsetzen und Listen schreiben und irgendwie mich bei diesem Online-Steuersystem anmelden und durchklicken und machen und tun, um dann dem Staat Österreich über das Bundesfinanzministerium irgendwie 70 Cent oder sowas zukommen zu lassen.
Ja, wir brauchen das hier.
Das ist halt vollkommener Wahnsinn, sowas. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die bei so einem Gesetz, das sagt, alle Seiten müssen barrierefrei sein, genau sowas nicht beachtet haben und sich die Abmahnanwälte jetzt ins Fäustchen lachen.
Das tun wir jeden ganzen Tag. Ja, also die. Ja.
Habt ihr sowas überhaupt in Österreich? Ich dachte, das wäre so eine deutsche Spezialität, dass sich da irgendwie schlechte Juristen frisch machen mit der Kohle.
Ja, aber ich denke, sowas haben wir sicherlich auch hier. Also das würde mich wirklich wundern, wenn das etwas wäre, was in Österreich, also irgendwie so Missgunst ausnutzen, das ist was in Österreich lange Tradition hat. Also ich kann mir wirklich wundern, wenn wir sowas nicht hätten hier.
Da passt doch ganz gut zu einem Artikel, den ich im Standard gefunden habe, der jetzt zu keiner simpel formulierbaren Erkenntnis geführt hat, aber trotzdem ganz interessant war. Das war ein Artikel über Altruismus. Und da erklären sie, wie Altruismus im Charakter verankert ist, wie er sich evolutionär erklären lässt. Das ist ganz interessant. Also es ist einfach nur die Aufforderung, das mal zu lesen, was die da zusammengetragen haben.
Also hat da nicht schon irgendwie in den 70er Jahren mit dem egoistischen Gen Dawkins?
Da gibt es ja unendlich viel, aber es ist ein recht kurzer, gut zu lesender Artikel, der das nochmal so ein bisschen zusammenfasst und auch ganz schön den Unterschied erklärt zwischen institutionellem Altruismus und persönlichem Altruismus. Und dass es für Gesellschaften sehr wichtig ist, vom persönlichen Altruismus wegzukommen hin zum institutionellen Altruismus. Also institutioneller Altruismus ist im Grunde Umverteilung über Steuern beispielsweise. Ja. Weil nämlich dem Einzelnen, also wenn du altruistisch bist, dann hilfst du eher den Leuten, die dir nahestehen. Ja, also ist klar. Also ich helfe eher meiner Familie und meinen Freunden als irgendjemand Fremden, der am anderen Ende der Stadt wohnt. Und damit das nicht dazu führt, dass vielen Leuten nicht geholfen wird, ist es sehr sinnvoll, oder sei es sehr sinnvoll, den institutionellen Altruismus zu fördern. Also dass der Staat halt in die Pflicht genommen wird, sich um die Leute zu kümmern, und nicht die Leute selbst in die Pflicht genommen werden, sich um die Leute zu kümmern.
Genau. Was ja deswegen,
so dieses Modell ist, was was solche Parteien wie die FDP ja immer ganz gerne propagiert haben. So, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und das stimmt halt nicht.
Genau, weil du deswegen, weil du nur an deine deutschen Hörer denkst, musst du halt für deine österreichischen Dings, musst du halt das Geld in Österreich noch versteuern, weil es an die Österreicher nicht gedacht wird.
Genau.
Von den Deutschen.
Genau, so sieht's aus. Man könnte das Ganze natürlich auch viel einfacher machen und sagen, okay, 1% für Auslandssteuern oder irgendwie sowas. Aber ja. Ja, aber war ein ganz, ganz interessanter Artikel. Ja, gut, es ist insgesamt war wenig los, ne? So seit den Feiertagen ist relativ
viel passiert schon noch
in der Wissenschaftswelt, fand ich.
Ja, irgendwann ein bisschen die Wissenschaft auch mal Weihnachten feiern.
Stimmt,
und frei haben. Aber ein paar Geschichten habe ich noch. Also ja, wir waren gerade beim Altruismus, da sind wir auch gleich bei den Eliten. Da gibt es ja dieses schöne Zitat von Max Planck. Der hat ja gesagt, also jetzt, ich weiß gar nicht, wie es wortwörtlich war, aber Max Planck hat gesagt, dass quasi neue wissenschaftliche Erkenntnisse setzen sich nicht durch, indem man quasi die Gegner überzeugt, sondern dadurch, dass halt die Gegner irgendwann wegsterben. Mhm. Und dann halt irgendwie die junge nächste Generation halt quasi schon mit dem Wissen aufwächst und für das ganz selbstverständlich ist. Mhm. Das war quasi so Max Plancks These. Und das haben jetzt amerikanische Wissenschaftler quasi überprüft, wie das wirklich ist. Also ob quasi Eliten in der Wissenschaft wirklich den Fortschritt quasi zurückhalten. Und die Antwort ist überraschend, ja, anscheinend. Die haben eine Arbeit geschrieben mit einem sehr, sehr schönen Titel, Does Science Advance One Funeral at a Time? Also, entwickelt sich der Fortschritt in der Wissenschaft Begräbnis für Begräbnis. Mhm. Und die haben die Datenbank, die PubMed-Datenbank durchgeschaut und haben zuerst mal quasi 12.935 Elite-Wissenschaftler definiert. Also wir haben halt geschaut, irgendwie von den Publikationszahlen, Patenten, Mitgliedschaften in Organisationen, Fördergelder, die sie bekommen haben und so weiter. Also halt die Besten rausgesucht und dann durchgeschaut, die Todesanzeigen, wann, wo die gestorben sind. Und dann sich die Publikationen angeschaut in der Datenbank. Also geschaut, was passiert, was haben quasi ging um die Mitarbeiter und die alle anderen, also Mitarbeiter und Nicht-Mitarbeiter waren die zwei Gruppen quasi, die sie untersucht haben. Die Mitarbeiter eines Elite-Wissenschaftlers und alle anderen haben geschaut, wie verändern sich die Publikationszahlen der Mitarbeiter eines Elite-Wissenschaftlers nach seinem Tod und wie schaut es bei dem anderen aus? Und die haben festgestellt, also die Kurven, ich habe jetzt nicht geschaut, wie signifikant die sind, aber sie schauen auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend aus, diese Kurven, dass tatsächlich, also wenn du quasi als die Kollaborateure, also die Mitarbeiter eines Elite-Wissenschaftlers publizieren nach dessen Tod signifikant oder deutlich weniger als vorher. Und die anderen, die nicht mit dem Elite-Wissenschaftler zusammengearbeitet haben, publizieren deutlich mehr als vorher. Das heißt, also sie haben jetzt noch keine wirklichen kausalen Zusammenhänge jetzt noch festgestellt, also zumindest noch nicht in der Publikation öffentlich festgestellt, aber sie haben einfach gesagt, es schaut tatsächlich so aus, dass du eben nachdem quasi ein Elite-Wissenschaftler erstmal gestorben ist, dass dann quasi sich wirklich so halt du als Mitarbeiter erstmal ein bisschen einen negativen Effekt hast, weil du quasi nicht mehr von dieser Lichtgestalt quasi mitgezogen wirst dann jetzt quasi die anderen aus dessen Schatten heraustreten können und dann ihre eigenen neuen Thesen besser bekannt machen können als vorher. Also es scheint wirklich so zu sein, dass zumindest laut dieser Arbeit eben die Elite-Wissenschaftler zumindest, jetzt vielleicht nicht unbedingt den wissenschaftlichen Fortschritt zurückhalten oder so, aber durchaus es eine Rolle spielt.
Also Platzhirsch halt, ne?
Ja, so ungefähr, ja. Also das fand ich eine recht interessante Arbeit. Also
wobei ich erwartet hätte, dass auch die Leute, die mit diesen Elite-Wissenschaftlern assoziiert sind, dann mehr publizieren, weil sie weil er halt nicht mehr publiziert. Also ich würde das, weiß ich nicht, also ich habe immer den Eindruck, was heißt denn Eindruck? Aber ich denke mir immer, dass...
Entschuldigung, ich sehe gerade, es geht nicht um Publikationen, es geht um Zitat, also wie oft andere zitiert werden. Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Okay. Also es geht nicht um wie viel publiziert haben, sondern wie oft diese Arbeit zitiert worden ist. Also wie der Effekt der Arbeit auf die wissenschaftliche Gemeinschaft. Also der Effekt der Kollaborateure, der sinkt und der Effekt der anderen Wissenschaftler, der steigt, deren Arbeit. Also darum geht es nicht um die Zahl der Publikationen, sondern um wie sich das auswirkt. Also die Arbeit der Mitarbeiter, der ehemaligen der Mitarbeiter, deren Arbeit wird gering geschätzt quasi nach dem Tod und die Nicht-Kollaborateure, die stehen besser da nach dem Tod des Elite-Wissenschaftlers.
Zur Kollaboration passt, was schwedische Wissenschaftler herausgefunden haben. Die haben nämlich untersucht, wie sich Menschen im Vorfeld von Mobbing verhalten. Und zwar, also Unhöflichkeiten und Rüpelhaftigkeit haben sie sich angeguckt. Und zwar, indem sie auf das soziale Klima an den Arbeitsplätzen von 6000 Leuten geguckt haben und haben dann halt nach unhöflichen beziehungsweise, Achtung, rüdem Benehmen gefragt. Rüde ist auch ein schönes Wort irgendwie. Was sein soll? Ein Verhalten, das einen Mangel an Respekt zum Ausdruck bringt. Kollegen versehentlich von Einladungen auszuschließen, Informationen vorenthalten und sowas Ganze. Und haben gefunden, dass Rüpelhaftigkeit mit einem Gefühl einhergeht, selber sozial gut verankert zu sein, weshalb man weniger Angst vor negativen Reaktionen der Außenstehenden hätte.
Okay.
Ja.
Ja.
Und rüdes Benehmen, der Hauptgrund für rüdes Benehmen ist Nachahmung anderer. Und daraus ergibt sich dann halt ein Teufelskreis. Also du ahmst den rüden Typen nach, wenn du mit ihm assoziiert bist, weil du dich für unangreifbar hältst, weshalb der rüde Typ dich wieder nachahmt und so weiter und so fort. Ja. Und deren Ergebnis ist oder deren Vorschlag, das Problem zu lösen, ist entsprechendes Training. Also was weiß ich, Anti-Aggressionstraining, quer durch alle Hierarchien übrigens. Also das macht vor niemandem Halt. Das findest du sowohl oben im Management als auch unten beim Hilfsarbeiter.
Tja, immer die Rüden.
Immer die Rüden, genau. Haben wir noch was mit Hunden? Nee, haben wir nicht.
Nee, ich habe was mit Hunden. Ich hab hier noch Weltall und oh hier, Scheiße habe ich noch.
Scheiße. Scheiße ist immer gut.
Ja, es wurde sich halt beschwert, dass irgendwie wieder Scheiß der Woche wiederkommen soll.
Stimmt.
Ich habe jetzt, es ist kein Scheiß der Woche, aber es hat was mit Kot zu tun, denn die Welt hat zu wenig Kot. Es wird zu wenig geschissen auf diesem Planeten.
Aber was wir fressen wie die Wahnsinnigen und kacken zu wenig, das kann überhaupt nicht sein.
Nein, es geht um Ökologen von der Universität Oxford, die haben und sich untersucht die globalen Nährstoffkreisläufe. Ja, und haben festgestellt, die haben die Rolle der Großtiere untersucht, der Megafauna. Und das ist ja die durchaus das, von dem ganzen Massensterben, das wir jetzt erleben, am stärksten betroffen ist. Ja, also irgendwie Wale, Elefanten, Nashörner, die ganzen riesengroßen Viecher, von denen es vor ein paar Jahrhunderten, Jahrtausenden noch sehr, sehr viel gab. Ja, also die ganzen Mammuts und Mastodons und was da alles noch, jetzt gerade nicht mal Dinosaurier, ja, sondern wirklich noch halt zur Zeit, als schon Menschen rumgelaufen sind auf diesem Planeten. Ja, also einfach diese Megafauna, die es früher gab und die es heute nicht mehr gibt. Mhm. Bisons, Rinderherden, das ganze Großwild, was da durch Europa gelaufen ist und jetzt nicht mehr existiert, dass deren Verschwinden einen durchaus dramatischen Einfluss gehabt hat, weil nämlich diese Megafauna, als sie noch zahlreich war und vor allem auch artenreich war, hat, sie haben gesagt, wie eine Verteilerpumpe gewirkt, ja. Vor allem für das Düngemittel wie Phosphor. Mhm. Also zum Beispiel, die haben dann die Wale als Beispiel gebracht, ja. Die Wale fressen irgendwo tief unten am Meer, fressen da irgendwie in die Meeresschichten das Zeug, was sie halt fressen, fressen die Grill oder Plankton oder sowas, wo Phosphor drin ist. Ja, und dann scheißen die nahe der Oberfläche das Zeug wieder raus, dann kommen Seevögel. Seevögel und halt irgendwie Fische, die halt irgendwie weiter oben schwimmen und dann irgendwie auch ins Landesinnere schwimmen, Lachse zum Beispiel, ja, fressen das Zeug und tragen diese Nährstoffe weit weg ins Landesinnere, ja, also vom Ozeanboden über Wale, Walkacke, Vögel, Lachse und so weiter bis weit ins Landesinnere wird da jetzt dieser ganze Phosphor und die anderen Nährstoffe transportiert. Das gleiche ist auch bei anderen Großtieren, Mammuts und so weiter, Bisonherden und alles, was es da früher gab, passiert. Heute gibt's die Viecher nicht mehr. Die ganzen Rinderherden, die wir irgendwie für unsere Fleischproduktionen uns halten, die
machen mehr, nicht viel weiter. Mehr Methan als Phosphor.
Vor allem, die bewegen sich auch nicht. Ja, also die stehen dann auf der Weide rum. Stimmt. Oder im Stall und die kacken halt dort, wo sie fressen. Also es ging quasi, um was es den Forschern ging, war zu zeigen, dass diese Megafauna die Nährstoffe verteilt hat. Ja, also wirklich über die ganzen Planeten verteilt hat, dorthin, wo sie sonst nicht gekommen sind. Und das ist quasi, haben die gesagt, es könnte jetzt ist wirklich ein ändert dann großflächig die Art und Weise, welche Pflanzen sich wo ausbreiten können, wo jetzt irgendwie wie die Böden aussehen, ob die jetzt dann irgendwie, ob die dann quasi, wenn die Pflanzen haben, irgendwie, wenn der Boden nährstoffarm ist, dann sind die Pflanzen irgendwann weg, dann kriegst du irgendwie so wie in Alaska, statt, also die Mammuts da verschwunden sind, hast du dann quasi statt den Wäldern, die es in Nordamerika gab, hast du jetzt halt nur noch die Tundra irgendwie rumstehen, weil dann die Pflanzen wechseln, dann ist der Boden weg, dann hast du da irgendwie keinen Schutz mehr und so weiter. Also es hat anscheinend wirklich, das ist mir also schon das Beispiel dafür, wie halt da wirklich alles zusammenhängt und dass du diese Megafauna, die halt dann oft nicht so, du denkst ja, ob da jetzt irgendwie 100 Elefanten rumlaufen oder 1000 Elefanten rumlaufen in Afrika, interessiert doch kein Menschen, Hauptsache irgendwie, es ist noch irgendwie 2, 3, die in Zoos rumstehen, dann sind wir schon alle zufrieden, aber es spielt halt auch wirklich eine Rolle,
dass sie jeder rumlaufen,
was, genau, ob die im Zoo rumstehen und dass es eben viele sind und viele Arten sind und so weiter, also das spielt alles eine Rolle. Mhm. Also es muss mehr geschissen werden auf dem Planeten und von möglichst vielen Spezies und möglichst große Kothaufen.
Ja, der Mensch macht das ja schon ganz gut, also auf den Planeten zu scheißen. Also
ja, wir müssen halt doch ein bisschen die Klos abschaffen. Also wir müssen, jeder muss mindestens 10 Kilometer gehen, bevor er scheißen darf.
Ich will mir ja, also ich habe mir ja fest vorgenommen, keine Ahnung, ob ich das jemals umsetze und ob ich das umgesetzt bekomme, ich will ja so ein japanisches Klo haben. So mit Heizung und Wasserspritz-Reinigungsdingsi und sowas alles drin. Habe ich mir in den Kopf gesetzt. Ich habe aber nicht die leiseste Ahnung, was sowas kostet und wo ich sowas herkriege und ob das überhaupt hier einbaubar ist. Ach, fällt mir da so ein, aber es hat auch nichts mit Wissenschaft zu tun.
Ja, okay, gut.
Ich habe noch was mit Tieren, und zwar mit Mäusen, allerdings Computermäusen. Und das finde ich eine äußerst gruselige Meldung eigentlich. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass du anhand der Mausbewegungen erkennen kannst, in welchem Gemütszustand der User sich befindet. Da sind sie halt hingegangen, haben sich Probanden gesucht, haben einen Test gemacht, haben gesagt, so, ja, das ist ein Eignungs- und Intelligenztest, den sie hier machen müssen. Haben ihnen Browserseiten angeboten und haben die absichtlich, um beim Thema zu sein wieder, absichtlich scheiße gemacht. Ja? Haben also dafür gesorgt, dass die Seiten langsam laden, dass irgendwas nicht funktioniert. Also, dass du frustriert bist, einfach beim Benutzen dieser Webseite. Die Kontrollgruppe hatte normale Webseiten. Stellt sich raus, der Zustand der Seiten, also Frustration bei einer Webseite, wirkt sich auf die Mausbewegungen aus. Normalerweise bewegen sich Mäuse in geraden oder leicht gekrümmten Kurven und sobald du frustriert oder verärgert bist, bewegst du die Maus in eckigen, abrupten Bewegungen über den Bildschirm und die Mausbewegungen werden in der Summe langsamer als vorher. Das heißt, du kommst auch nicht so schnell von A nach B mit der Maus. Und das finde ich ziemlich gruselig, weil das bedeutet am Ende, dass, weiß ich nicht, ja, so Datensenken wie Facebook und Google irgendwann nicht nur wissen, was wir kaufen, sondern wie es uns gerade geht. Das heißt, ne, die Webseite kann anhand meiner Mausbewegung erkennen, ist er gut gelaunt, ist er schlecht gelaunt, was hat er gekauft, als er gut gelaunt war, was hat er gekauft, als er schlecht gelaunt war und kann mich dann irgendwie noch besser tracken und mir noch blöderes Zeug anbieten.
Aber die filme dich doch sowieso schon durch deine Webcam die ganze Zeit.
Nee, die ist abgeklebt.
Das heißt, echt, bist du auch ein Webcam-Abkleber?
Ich bin so ein Webcam-Abkleber, ja, seit mir mal erklärt wurde, wie man die Dinge einschaltet, ohne dass ich es merke, klebe ich meine Webcam ab.
Ja. Okay. Ja, also dann haben sie das Mikrofon eingeschaltet oder keine
Ahnung. Das davon ich auch. Das ist ja übrigens ein Argument eines Freundes von mir, auch so ein Hacker, gegen die Apple Watch, obwohl er die eigentlich ganz geil findet, sagt er, ja, aber ich möchte nicht noch ein Gerät mit einem Mikrofon an mir rumtragen.
Ja, ist nicht, ja.
Ich finde es immer, wenn so Sicherheitsleute, also der ist halt so ein Security-Typ, wenn solche Leute sowas sagen, ist mir immer doppelt mulmig.
Kennst du die Geschichte von dieser Barbie-Puppe? Habe ich letztes Mal irgendwie einen Podcast gehört, das war, das ist irgendwie so ein amerikanischer Big Pick Podcast, glaube ich, hieß der. Ne, da ging es um Sprechen, glaube ich, ging es. Also, dass wie Menschen irgendwie die weniger miteinander sprechen im Internetzeitalter, irgendwie sowas, keine Ahnung. Jedenfalls gab es eine neue Barbie-Puppe, die quasi sprechen kann. Also nicht nur einfach irgendwie so wie früher, wo die Puppen irgendwas sagen, sondern wo sie eben wirklich die mit dir spricht. Also du sagst was zu der Barbie-Puppe, hallo Barbie. Die Puppe hört das, nimmt das quasi auf, was du sagst, schickt das live irgendwo zu dem großen Zentralrechner, analysiert das dort, macht das über die Sprachanalyse, erkennt, was du sagst, sucht sich dann aus einem Fundus an passenden Antworten, da ist auch so ein bisschen künstliche Intelligenz mit dabei, eine passende Antwort raus und schickt das Ganze live wieder zurück. Das heißt, die kann dann wirklich mit dir reden.
Das ist ja furchtbar.
Und es wird alles natürlich, alles, was das sagt, wird mitgespeichert. Die Eltern können dabei, damit dann mit dem Argument, dass quasi die Eltern dann darauf zugreifen können, was ihre Kinder hören. Wenn abgesehen davon, dass die Eltern auch nicht alles hören müssen, was die Kinder zu ihrer Puppe sagen, wer weiß, wer da noch alle zuhört, was die da irgendwie zu ihrer Puppe sagen. Also das ist schon, wie gesagt, das wird alles irgendwo in der Cloud gespeichert und ich weiß gar nicht, ob das Ding dann jetzt wirklich noch, ich glaube, verkaufbar ist, aber ich denke schon, dass das irgendwie also ist auf jeden Fall produziert worden, ist auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Also die haben das da auch in der Sendung vorgeführt, die Puppe, mit der gesprochen. Und ich nehme an, dass die irgendwo im Verkauf sein wird. Also müssen wir mal nachschauen.
Es gab doch auch neulich mal irgendwie so eine Kamera, die erkennt, wenn du nach Hause kommst und dann irgendwie dein automatisiertes Haus anfängt zu steuern. So, Florian ist zu Hause, ich mach mal die Heizung an oder sowas. Mit so einer Gesichtserkennung, was ich auch total schrecklich finde. Eine Kamera, die mich erkennt, wer bei mir in die Wohnung kommt und wer nicht. Finde ich ziemlich unangenehm. Das sind so Geschenke. So eine Puppe ist ein schönes Geschenk, womit wir beim Thema Geschenke wären, war ja gerade Weihnachten. Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es gar nicht stimmt, was wir immer von Geschenken geglaubt haben, weil wir haben ja immer gedacht, zumindest ist es so eine Binsenweisheit, dass Erlebnisgeschenke wesentlich schönere Geschenke seien als materielle Geschenke.
Was ist ein Erlebnisgeschenk in der Definition?
Ein schöner Theaterbesuch.
Also sowas meinst du?
Ja. Theaterbesuch, essen gehen, ein Urlaub und solche Sachen. Sie haben halt einfach mal geguckt, ich weiß gar nicht, wie viele Probanden sie haben, waren ziemlich viele Probanden, naja, 80 Probanden haben sie gebeten, und zwar letzten Dezember stand in der Meldung, jetzt weiß ich gar nicht, ob es 2015 oder 14, egal, haben die gebeten, jeweils ein Geschenk auszuwählen, entweder ein materielles oder ein Erlebnisgeschenk. Und haben sie dann in den Wochen danach fünfmal am Tag gefragt, wie glücklich macht dich dieses Geschenk, was du da gekriegt hast, jetzt gerade? Und haben festgestellt, dass ein Erlebnisgeschenk zwar im Moment des Schenkens, also im Moment, wo das Geschenk eingelöst wird, sozusagen, also wenn der Konzertbesuch ist oder der Restaurantbesuch gerade stattfindet, wesentlich glücklicher macht als ein materielles Geschenk, das materielle Geschenk aber wesentlich nachhaltiger ist als dieses Erlebnisgeschenk. An das Erlebnisgeschenk erinnert man sich zwar immer mal wieder, aber das materielle Geschenk, sofern es jetzt nicht irgendwas ist, was doof in der Ecke steht, das materielle Geschenk ist halt etwas, das zwar weniger Freude im Moment des Schenkens bereitet, aber nachhaltiger immer so kleine Freudendosen abgibt.
Ich habe vor Weihnachten auch irgendwie einen Podcast gehört, wo es um Geschenke ging und Wissenschaft dahinter. Was ich interessant fand, also ich weiß jetzt nicht, welche Studie dahinter steht.
Das war da ging's darum. Ein Satz noch. Ja. Insgesamt machen materielle Geschenke mehr Freude als Erlebnisgeschenke.
Okay.
Dann über Zeit gerechnet und so.
Ja. So, jetzt. Stell dir vor, ich schenke dir zu Weihnachten irgendwie einen neuen Porsche oder was auch immer und schenke dir dann noch irgendwie, keine Ahnung, noch einen Liter Scheibenwischflüssigkeit dazu. So. Mhm. Das kleine Extra, weil der Porsche passt nicht unter Weihnachtsbaum, da kriegst du dann irgendwie den Autoschlüssel und damit es sich so popelig ausschaut, noch die Scheibenwischflüssigkeit dazu. Ja. Haben wir gemeint, das ist eine schlechte Idee, wenn du Eindruck schinden willst. Also gut, vielleicht gerade bei Porsche ist vielleicht irgendwie vielleicht das überzogenes Beispiel, aber es ist halt oft so, dass du quasi irgendwie was wirklich großes, wertvolles, oder halt auch wie auch immer wertvolles Geschenk jemandem machst und dann dir denkst, ja, so eine Kleinigkeit, noch irgendwie ein Schokoriegel oder hier noch so, einfach noch eine Kleinigkeit dazu. Mhm. Und er gemeint, dass das irgendwie auch vom psychologischen Standpunkt aus schlecht ist, weil wir nämlich unbewusst so eine Art Mittelwert aus allen Geschenken bilden.
Ach.
Ja, und dass du dann quasi dann irgendwie, wenn ich das einfach nur den Porsche vor die Tür stelle, dass du dann quasi mir wesentlich dankbar oder wesentlich beeindruckter von meinem Geschenk bist, als wenn ich dir den Porsche und noch irgendeine Puppe Kleinigkeit dazu geben.
Mhm.
Kann ich jetzt aber auch nur.
Merken, aber das finde ich, das ist echt cool.
Kann ich jetzt nur, ich kann noch mal gucken, ob ich den Podcast noch rauskriege. Also ich habe das, es müsste, glaube ich, der Naked Scientist Podcast gewesen
sein. Am Ende bist du dann halt schlechter dran, wenn du viele Geschenke machst, weil könnte eins dabei sein, das nicht als so wertvoll empfunden wird und das zieht alle anderen mit runter.
So ungefähr, ja.
Ja. Ist ja ein Ding.
Also lieber. Ja, also Hörerinnen und Hörer, macht uns bitte nur große, wertvolle Geschenke,
genau, sonst
denken wir schlecht von euch.
Große, wertvolle Einzelgeschenke,
also genau,
Automobile, ja. Immobilien, Häuser
genau.
Und sowas alles. Dann haben holländische Wissenschaftler festgestellt, dass eigentlich fast was sehr Plausibles, wo man sich dann auch fragt, wieso macht man da überhaupt Studien drüber, dass Lebensmittelwerbung in Spielen dazu führt, dass Kinder verstärkt zu Süßigkeiten greifen.
Was ist Lebensmittelwerbung in
Spielen? Es gibt so Adver-Games, haben die genannt, also Werbespiele, also so Online-Spiele, die dann auch von Süßigkeitenherstellern zum Beispiel programmiert werden.
Habe ich noch nie gesehen, sowas.
Ich habe sowas auch nie gesehen.
Ich bin auch kein Spieler in der Hinsicht.
Also. Eben, also sind sehr verbreitet. 2/3 der Kinder im Volksschulalter spielen mindestens einmal pro Woche ein Online-Spiel, das Aufmerksamkeit für eine Marke schaffen will.
Okay.
So, nur ein Bruchteil der Kinder, also 6% dieser Kinder ist sich darüber im Klaren, dass es sich bei dem Spiel überhaupt um Werbung handelt. Das finde ich schon ziemlich krass. Ja, und kommen halt zu dem Schluss, die Forscher, dass Lebensmittelwerbung auf diese Weise einen erheblichen Beitrag zur Fettleibigkeit leisten würde. Ja.
Tja.
Schrecklich, ne? 1000 Kinder haben sie sich angeguckt, immerhin. Also es ist schon eine ordentliche Stichprobe.
Gut, da
und fordern natürlich Werbeverbote, die Wissenschaftler sagen. Es ist halt nicht anders in den Griff zu kriegen, weil so Selbstverpflichtung der Wirtschaft funktioniert ja nicht. Also wenn die Wirtschaft sagt, ja, wir machen eine freiwillige Selbstverpflichtung, weißt du ja vorher schon, dass es nicht funktioniert. Ne?
Gut, das deprimiert mich jetzt.
Und es ist, was auch krass ist, es ist egal, ob in dem Spiel Süßigkeiten oder Obst zu sehen sind. Sie greifen immer zu Süßigkeiten.
Sonst würden vermutlich auch die ganzen Typen, die da im Casino an diesen Banditen, die drei Orangen kriegen wollen, auch alle extrem gesund leben.
Ja. Das funktionieren würde. Gut sein, ja. Aber ich finde das schon hart. Also alleine das Zeigen von Nahrung oder von Essen in einem Spiel führt dazu, dass Kinder zu Süßigkeiten greifen.
Ja, mit Essen spielt man auch nicht.
Nee, meine Mama schon gestern nicht. Das stimmt. Und man leckt das Messer nicht ab.
Ja, gut, das würde ich jetzt nicht so eng sehen, aber. Ja, komm, was ganz anderem.
Ja, bitte.
Dinge, die man im Keller findet. Bei mir nicht viel, weil ich keinen hab. Da gibt's gruselige weiße Spinnen. Aber im Keller des Kopenhagener Niels Bohr Instituts hat ein gewisser, wie heißt der Kerl? Petersen. Petersen, Holger Petersen, hat im Keller er schreibt in dem Artikel, eines Tages, als ich mir eigentlich einen Tee machen wollte, ging ich in den Keller. Ich weiß zwar nicht warum, vielleicht ist der Tee im Keller dort, weiß ich nicht, aber er hat dort ein paar Pappkartons bemerkt und vom Österwald-Observatorium, die da anscheinend ist irgendwie aufgelöst worden und dann hat man den Krempel da irgendwie hingestellt und hat die dann mit ins Büro genommen, um sie anzugucken und hat da drin alte, also wirklich alte astronomische Aufnahmen gefunden, ja, teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert, also als man gerade mal angefangen hat, irgendwie rauszufinden, wie man überhaupt fotografische Aufnahmen von irgendwas macht, ja, hat dann wirklich Aufnahmen, die sind zwischen 1895 und 1922 an diesem Österwald-Observatorium gemacht worden, also hat wirklich so dünne Glasplatten im Wesentlichen, also keine Fotos, sondern ein bisschen Glasplatten mit einer Emulsion drauf und das sind wirklich, wirklich wichtige Aufnahmen, ja, so paar so irgendwie Bild von Jupiter aus dem Jahr 1896, Mondfinsternis von 1896, aber, und das fand ich eben cool, eine Aufnahme von der Sonnenfinsternis des Jahres 1919. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Darum hast du diese Pause gemacht. Ich dachte,
eigentlich hätte ich jetzt erwartet,
die 19er Sonnenfinsternis. Nee, was waren da?
Das ist vielleicht eine der berühmtesten in der Geschichte der Wissenschaft, auf jeden Fall die berühmtesten Sonnenfinsternisse. Das war die Sonnenfinsternis, die unter anderem von Arthur Eddington beobachtet worden ist. Und zwar mit dem expliziten Zweck, die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein zu belegen. Mhm. Ja, also das war, Einstein hat ja, nachdem wir haben ja jetzt gerade 100 Jahre Relativitätstheorie hinter uns, 2015, weil die 1915 veröffentlicht worden ist. Und da hat Einstein ja unter anderem vorhergesagt, dass eben Gravitation eine Verformung des Raums ist und Licht diesen Verformungen folgt. Anders gesagt, dass eben Licht durch Massen abgelenkt wird oder, wieder anders gesagt, Licht von Sternen, die in der Nähe der Sonne am Himmel stehen, wird so abgelenkt, dass die Position der Sterne nicht ganz so ist, wie sie sein sollte. Mhm. Ja, also das kannst du halt immer, ist halt blöd, du kannst halt irgendwie Sterne in der Nähe von der Sonne kannst du nicht angucken, weil die Sonne so hell ist. Mhm. Da siehst du nichts. Aber wenn es eine Sonnenfinsternis gibt, dann kannst du die Sterne in unmittelbarer Nähe der Sonne sehen. Ja, so hat sich Eddington gedacht, okay, ich warte, bis eine Sonnenfinsternis kommt, dann schaue ich mir an, welche Sterne stehen ganz in der Nähe der Sonnenscheibe, beobachte deren Position und dann vergleiche ich das mit der Position der Sterne, die ich halt zu irgendeinem anderen Zeitpunkt aufgenommen habe, in der Nacht, als die Sonne eben nicht da stand. Wenn Einstein falsch liegt, dann muss die Position immer die gleiche sein. Wenn Einstein recht hat und der Masse den Raum verformt, dann hat das Licht, das von dem Stern eben an der Sonne vorbeigekommen ist, einen leicht anderen Weg genommen, weil eben die Sonne den Raum verformt hat, wodurch es eine leicht andere Position gibt. Ja, also das war ein Weg, wie man Einsteins allgemeine Relativitätstheorie tatsächlich durch Beobachtungsdaten bestätigen konnte. Mhm. Also hat Eddington schon, ich glaube, es war noch ein paar Jahre vorher eine Sonnenfinsternis, wo Eddington das schon mal überprüfen wollte. Also ging aber nicht, da war der Erste Weltkrieg. Und 1919 war die erste Sonnenfinsternis nach dem Ersten Weltkrieg. Und da ist Eddington eben losgefahren, nämlich ich glaube in Südafrika oder Südamerika, ich glaube in Südafrika war er, und hat da eben Aufnahmen gemacht von, hat Pech gehabt, irgendwie das Wetter war schlecht, er hat nur ganz wenige Aufnahmen machen können, aber die Aufnahmen haben gereicht, um tatsächlich das zu belegen, dass Einstein schon recht hatte. Und erst dann, also das war der Moment, wo Einstein wirklich berühmt geworden ist, wo er sein Weltruhm eingesetzt hat, also dieser weltbekannte Wissenschaftler.
Klar, behaupten kann man viel, ne?
Ja, ja, und diese ganze, nicht nur hat diese Sonnenfinsternis quasi Einsteins Theorie bestätigt, sondern eben auch noch Einstein zu dem Wissenschaftspopstar gemacht, der er heute ist. Und Eddington hat eben, weil er eben so wenig Aufnahmen gemacht hat davon, weil das Wetter meistens schlecht war während der Finsternisphase, hat er eben nur ganz wenige gemacht und hat auch nur wenig davon irgendwie an die wissenschaftlichen Kollegen verteilt. Aber eine dieser Originalfotoplatten lag eben in dieser Kiste im Keller vom Kopenhagener Institut.
Und das ist jetzt die einzige, die noch existiert? Oder?
Nein, da gibt es schon mehr, aber okay. Es soll trotzdem so viele, dass man sich trotzdem freut, wenn man eine findet, sind es auch nicht.
Ja, ich möchte sowieso nicht wissen, was alles in so Kellern von Instituten noch rumliegt. Das wäre, glaube ich, auch nochmal interessant für so einen Archivar oder Historiker oder sowas, einfach mal durch alle möglichen Keller zu pflügen, so von irgendwie so Instituten, die auch schon so 100 und mehr Jahre alt sind, was weiß ich, auf dem Potsdamer Telegrafenberg oder sowas da. Das Zeug steht ja auch schon ewig darum.
Ich habe 2 Jahre lang mal in Heidelberg gearbeitet, am Rechen-Institut, fürs sogenannte virtuelle Observatorium. Also, habe ich ja schon mal öfter mal erzählt, ging es darum, irgendwie Daten zu sammeln, zu kuratieren, Katalogdaten aufzuarbeiten. Und da waren unter anderem eben auch ein paar Projekte dabei, die halt wirklich so ganz auch 100 Jahre alte, irgendwelche alten fotografischen Aufnahmen vom Himmel, die musst du halt irgendwie, die kannst du auch nicht mehr. Du kannst sie zwar einscannen, aber du musst halt dann irgendwie, du brauchst Metadaten dazu. Also du musst irgendwie wissen, was ist da drauf, wie groß ist das Gesichtsfeld.
Kann man das irgendwie dann so machen, dass man sagt, okay, hier sind ein paar Sterne drauf, ich lade das jetzt einfach mal so wie so eine Bildersuche in irgendeine Datenbank und die macht einen Abgleich und sagt, okay, das muss der Sternenhimmel von dem und dem Datum an der und der Stelle sein?
Ja, es gibt schon so Möglichkeiten, Asterismen zu identifizieren, heißt es. Also halt wie so markante Gruppen von Sternen ist ein Asterismus und es gibt Algorithmen, Programme, wo du halt da sowas durchlaufen lassen kannst, aber das ist auch nicht so einfach, wie es klingt. Also du kannst auf jeden Fall mal, du kannst mal den Ausschnitt des Himmels bestimmen, wann der genau aufgenommen worden ist, das kriegst du nicht raus. Da musst du dann wirklich irgendwie auf Metadaten, du musst dann wirklich in welchen Aufzeichnungen nachschauen, wann der Typ oder wer auch immer das war, der das beobachtet hat, weil das, du kannst natürlich irgendwie rausfinden, was jetzt irgendwie 1000 Jahre vorher, 1000 Jahre später, aber halt irgendwie für ein paar Jahrzehnte die Eigenbewegung der Sterne, das ist jetzt nicht so groß, dass du das irgendwie mit der Genauigkeit feststellen kannst. Das Problem ist, dass halt diese früher hat man ja wirklich noch analoge Daten gehabt. Das heißt, das war eine riesengroße, fette Glasplatte, auf der die Himmelsbild drauf waren. Und die Wissenschaftler, wie sie halt so drauf waren, haben dort auch drauf rumgemalt. Ja, haben mit den Sternen eingekringelt, da was daneben geschrieben, hier ein paar Striche hingemacht und so weiter. Das heißt, diese Aufnahmen haben teilweise vollgekritzelt. Und so ein Algorithmus weiß nicht, ist das jetzt irgendwie ein I-Punkt oder ist das ein Stern, was da drauf ist. Ja?
Na, wahrscheinlich weißt du das ja dann teilweise selber nicht mal, was das bedeuten soll, wenn da irgendjemand irgendeine Abkürzung hingeschrieben hat, die auf einem missgewachsen ist.
Aber ich weiß zumindest, dass es eine Abkürzung ist und kein Stern und keine Galaxie oder sowas, ja. Und dann natürlich sind die auch kaputt. Das heißt, da sind immer irgendwelche Fahrrad drauf oder irgendwelche Kratzer oder sonst irgendwas. Das heißt, da ist schon noch sehr viele manuelle Arbeit dabei. Und ich habe halt wirklich, kann mich erinnern, ein paar Mal bin ich da echt wirklich lange dran gesessen, bis ich rausgekriegt habe, was auf diesem Ding drauf war, ja. Also das ist schon, also es ist eine durchaus wichtige Arbeit, das zu machen. Es ist nicht nur, es geht ja nicht nur darum, so alten, einfach nur halt irgendwie so coole alte Daten zu finden, sondern generell Daten zu haben, weil oft ist es ja, diese Precoveries nennt man das, ja. Also du findest zum Beispiel heute irgendwie, entdeckst irgendwie einen neuen Asteroid, ja. Weißt, okay, der hat ungefähr die Bahn und ungefähr, also vielleicht kollidiert mit der Erde, vielleicht kollidiert er nicht mit der Erde, wissen wir nicht, weil wir noch zu wenig Daten haben. Jetzt kann ich natürlich warten, kann ich irgendwie morgen beobachten und übermorgen beobachten und dann nächste Woche beobachten, dann habe ich schon quasi einen Beobachtungsintervall, das halt irgendwie über eine Woche geht und so eine Bahn von der Woche kann man heutzutage schon sehr viel draus machen an genauen Daten. Aber natürlich, je länger der Zeitraum ist, über den du sowas, so ein Asteroid oder generell einen Himmelskörper verfolgst, desto genauer wird die Bahn. Also idealerweise hätte ich jetzt irgendwie Daten von 5 Jahren in der Zukunft, 10 Jahren in der Zukunft und vielleicht auch irgendwie noch mehr, ja. So lange kann ich aber vielleicht nicht warten, wenn der irgendwie nächstes Jahr eventuell schon mit der Erde kollidiert. Das will ich vorher wissen. Aber ich kann in alten Daten nachschauen. Natürlich, du sind wahnsinnig oft irgendwie der Wissenschaftler will halt irgendwie diese eine Galaxie beobachten, macht irgendwie ein Bild von dieser einen Galaxie. Da ist natürlich jede Menge andere Krempel drauf und du kannst nicht ständig immer allen, jeden einzelnen Lichtpunkt identifizieren, der auf deiner Aufnahme drauf ist. Also das geht gar nicht. Ja? Also das ist gerade irgendwie, dass da irgendwie immer Unmengen Hintergrund-, Vordergrundobjekte, die halt drauf sind, aber dich interessieren halt meistens immer nur ein, zwei Dinger da drauf. Und wenn es nicht gerade extrem Spektakuläres ist, dann ignorierst du den ganzen restlichen Krempel, der drauf ist. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe, wenn ich meine vorläufige Bahn von irgendwas habe, dann weiß ich, okay, der muss irgendwo zu dem Zeitpunkt in dem Bereich des Himmels unterwegs gewesen sein. Und wenn ich weiß, okay, vor 100 Jahren hat da schon mal einer irgendwo hier ein Bild von der Region des Himmels gemacht, weil er irgendwie den Mond beobachten wurde.
Kannst du vergleichen.
Ja, dann kann ich gucken, ist der da drauf? Und wenn der drauf ist, dann habe ich plötzlich irgendwie Daten, die 100 Jahre Zeitraum überspannen und kann dann wesentlich genauere Sachen machen. Also diese ganzen Precoveries, wie man das nennt, gibt es auch für Supernova, ja, also wenn man wissen will, oder veränderliche Sterne oder was weiß ich, also das ist wahnsinnig oft, wenn man wirklich ein Phänomen schon kennt und in alten Daten suchen kann und schauen kann, wie lange gibt es das Phänomen schon, war das früher schon so, war das früher anders und so weiter, das hilft der Wissenschaft enorm weiter, aber dazu müssen diese alten Daten halt in einem vernünftigen Format katalogisiert worden sein und das ist halt was, es ist halt aufwendig, weil es halt nur bedingt automatisierbar ist und es ist jetzt nicht so wahnsinnig sexy, als dass man da jetzt Unmengen Fördergeld dafür kriegen könnte und so, man kann nicht wirklich großartig Daten, es ist keine Forschungsarbeit im eigentlichen Sinn, also man kann jetzt irgendwie als junger Wissenschaftler, wenn man es irgendwie, kannst du jetzt nichts irgendwie publizieren, also nichts für Postdocs
oder sowas, die nicht in der Karriere aufbauen wollen.
Du kannst in deinen Antrag nicht reinschreiben, was es denn für tolle bahnbrechende Erkenntnisse gibt. Ja, also das ist halt, es ist ein extrem wichtiges Ding, aber ja, wie gesagt, ich habe es halt eine Zeit lang gemacht, aber es ist, man kann nie genug Daten vernünftig vorliegen haben. Mhm.
Kommen wir zum Körper, zum Menschlichen. Auch nur eine kurze Meldung, die ich interessant fand, weil ich einfach, ich habe ein paar Bekannte im Bekanntenkreis Leute, die leiden unter Multipler Sklerose, was eine Autoimmunkrankheit ist, die, um das jetzt zu erklären, da hätte ich mich noch ein bisschen einlesen müssen. Das ist eine Autoimmunkrankheit, die in Schüben verläuft und im Grunde dazu führt, dass du stirbst, weil du halt immer stärker versteifst, wenn man das mal so platt sagen kann. Normalerweise wird das behandelt oder momentan wird das behandelt mit einem Medikament, das nennt sich Interferon Beta 1a und ein paar Wissenschaftler von Hoffmann La Roche, von dieser Pharmafirma, die haben gerade klinische Studien abgeschlossen, das heißt gerade, das war schon wieder ein Vierteljahr her, die haben eine klinische Studie abgeschlossen, bei der sie herausgefunden haben, dass es ein besser wirksames Mittel gibt, dessen Namen ich jetzt gerade, ach verdammte Axt, was ist denn, wo ist sie denn da? Nee, Large Clinical Trial, Ocrelizumab. Sie haben ein Medikament erfunden, gefunden und klinisch getestet, das Ocrelizumab heißt und das besser wirkt, also nicht nur besser die Symptome bekämpft, also wenn du so einen MS-Schub hast, sondern auch den Abstand zwischen den Schüben vergrößert, also die Krankheit, den Verlauf der Krankheit herauszögert, leider nicht stoppt, aber immerhin herauszögert. Das ist jetzt nicht, weiß nicht, was da draus wird, aber ich finde, man kann das mal erwähnen, um es im Auge zu behalten, weil Multiple Sklerose haben echt nicht wenig Leute. Also es scheint irgendwie was zu sein, was doch ganz gut rumgeht. Zumindest in meinem Universum. Also ich werde immer wieder treffe ich auf Leute, die das haben.
Ich glaube, ich kenne niemanden. Nicht, dass ich wüsste. Also vermutlich wüsste man das, wenn das jemand hat, den man kennt.
Vermutlich, aber, ja. Sie wollen versuchen, das bis 2017 in die Läden zu bringen, dieses Zeug. Ja, vielleicht hilft es ja wirklich. Ich habe noch was aus dem Körper.
Ja.
Und zwar aus der Leber. Ich gucke gerade, was für Wissenschaftler das waren. Die Wissenschaft hat festgestellt, ich finde gerade nicht, welche Wissenschaftler das waren. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Leber dafür verantwortlich ist, ob wir Süßigkeiten essen wollen oder ob nicht. Das heißt, wenn du genügend Zucker zu dir genommen hast, also Zucker.
Ich dachte, das wären Computerspiele.
Bitte?
Ich dachte, das wären Computerspiele.
Nee, die regulieren, ob Kinder Süßigkeiten überhaupt haben wollen.
Ach so, okay.
Wenn du dann genug Süßigkeiten gegessen hast, also Süßigkeiten zu essen ist ja ein sehr altes Programm, das direkt mit dem Dopamin Dopamin ausschüttet. Also wenn du Süßigkeiten isst, schüttest du Dopamin aus, Belohnungssystem wird aktiviert und du willst noch mehr Süßigkeiten. Ist halt wie Droge letztlich. Das ist dazu da, dass als wir noch Jäger und Sammler waren, wir uns mit kohlenhydratreicher Nahrung vollstopfen, wenn es denn mal welche gibt, weil es sie nur sehr, sehr selten gibt. Also Beeren gibt es ja nicht so oft im Jahr. Die Frage, die sich die Forscher gestellt haben, ist, was ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir irgendwann keinen Bock mehr auf Süßigkeiten haben? Kennst du das, ne? So am 26.12. ist dann auch mal genug Zuckerkram gegessen irgendwie.
Nee?
Nee. Ich kenne das. Also ich habe ein großes Zuckerproblem.
Ja, darum bin ich in den drei Weihnachtsfeiertagen insgesamt, glaube ich, 70 Kilometer gelaufen.
Ja, auch nicht schlecht. Na, ich habe halt ein sehr, sehr großes Zuckerproblem und bei mir funktioniert es halt nicht so gut, dass es aufhört. Aber irgendwann ist sogar bei mir so weit, dass ich sage, nee, ich kann jetzt keine Süßigkeiten mehr essen. Das reicht. Was sie gefunden haben, ist ein Hormon, das heißt FGF21. Und dieses Hormon kommt aus der Leber. Und die Leber sagt, wenn sie dann, ne, weil die Leber ist ja auch hauptsächlich dafür verantwortlich, mit diesem ganzen ganzen Schmutz umzugehen, den wir uns so einverleiben den ganzen Tag. Die Leber sagt irgendwann so, ich kann jetzt nicht mehr und schüttet dieses Hormon FGF21 aus und daraufhin sagt das Gehirn dann, nee, jetzt gibt's nicht mehr Belohnung, wenn ich Süßigkeiten essen würde, also höre ich jetzt auf, Süßigkeiten zu essen. Lassen wir da die Finger weg. Und das Schöne ist, dieser Botenstoff, der kommt nicht nur, wird nicht nur dann ausgeschüttet, wenn genug Süßigkeiten gegessen oder genug Zucker drin ist, sondern auch wenn genug Alkohol drin ist. Also Mäuseversuche haben halt gezeigt, dass dieses Hormon die Lust auf Alkohol hemmen würde.
Achso, ich dachte, wenn du genug säufst, hast du keinen Hunger mehr auf Süßes.
Aber das kommt okay, auch noch dazu, weil dann fällt es dir halt auch einfach um. Ne? Wovor sie warnen, die Forscher, das fand ich auch sehr wichtig, ist jetzt zu glauben, dass man damit so ein Diätmittel, ne, so ein Allheilmittel gegen Zuckerkonsum gefunden hätte, weil dieses Belohnungssystem, das wir im Kopf haben, beziehungsweise alles, was mit dem Belohnungssystem zusammenhängt im Körper, so hochkomplex ist, dass es auch durchaus sein könnte, dass wenn du dieses Hormon dir zuführst, du Depressionen kriegst, weil die kommen auch aus dem Belohnungssystem, beziehungsweise aus dem kaputten Belohnungssystem. Und wollen jetzt halt erstmal weiter gucken. Also wir brauchen mehr Forschung an FGF21. Das ist eigentlich die Essenz dessen. Ja.
So, ich habe jetzt nix, was zum Essen passt. Ich habe noch ich habe noch eine Geschichte über ein schwarzes Loch. Ich habe eine Geschichte über Schwerkraftbestimmung von Sternen und über Asteroiden habe ich glaube ich auch noch was.
Naja, dann fang mal an. Ich habe auch nur noch zwei Sachen. Das sind auch nur Link-Tipps.
Okay, dann machen wir das. Wir schwarze Löcher und Asteroiden haben wir eh schon oft genug gehabt. nehmen wir mal das hier. Also da geht's. Wiener Astronomen haben herausgefunden. Das Problem bei Sternen ist ja, dass sie einerseits sehr gut zu sehen sind, andererseits sehr schlecht, ja. Also du kannst zwar irgendwie von dem Stern natürlich irgendwie, kannst hingucken, dann siehst du Licht, aber mehr auch nicht, ja. Also du weißt jetzt nicht sofort, wie weit ist der weg, wie groß ist der, wie schwer ist der. Das weißt du alles, das sind alles Eigenschaften, die man nicht sofort erkennt bei einem Stern, weil du einfach nur das Licht siehst, ja. Also du weißt, wie hell ist der. Das ist das, was du sehr, sehr schnell und einfach berechnest. Der Rest ist schon schwieriger. Und die Masse von einem Stern ist aber eine extrem wichtige Größe. Also das ist die Masse des Sterns, weil die bestimmt, wie der sich entwickelt im Laufe der Zeit. Die ist auch dann wichtig, wenn es um die Suche nach Planeten geht, weil die Masse eines Planeten, der einen Stern umkreist, kann ich nur dann genau bestimmen, wenn ich auch die Masse des Sterns genau kenne. Also ich muss beides kennen, weil sonst also nur eins davon, ohne die Ungenauigkeit in der Sternmasse setzt sich dann als Ungenauigkeit in der Planetenmasse fort. Also Sternmasse ist aus extrem vielen Gründen wichtig und gut zu kennen, aber halt schwer rauszufinden. Und gibt es halt verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Und eine hat mit Asteroseismologie zu tun.
Asteroseismologie, geiles Wort.
Ja, das ist im Prinzip... Ja,
Gravitationswellenmessungen.
Nein, nicht Gravitationswellen. Gravitationswellen ist wieder ein ganz anderes Ding.
Achso, ich dachte,
das war so. Die Astroseismologie ist im Prinzip Sternschwingungen.
Sternschwingungen, okay. Weil ja klar, Seismograf misst die Erdschwingung.
Ein Stern ist ja kein Festkörper. Ein Stern ist eine große, wie so eine Kugel aus Gas, ein bisschen oder Plasma. Und da geht's ordentlich zu in so einem Stern. Ja, also da ist halt wirklich jede Menge Action. Das heißt, das ganze Zeug ist in Bewegung, das ganze Zeug schwingt. Wie halt quasi so eine wie eine Glocke, die du anschlägst. Und es gibt halt verschiedene Arten, wenn und schon einen Stern betrachtest, dann kann der halt irgendwie auf verschiedene Arten pulsieren und schwingen, ja. Und das kann man herausfinden, wie er das tut. Unter anderem, was Astroseismologie ist eben eines der Spezialgebiete der Wiener Sternwarte, Wiener Universitätssternwarte, also da haben sehr, sehr viel dran geforscht worden und wird auch immer noch viel dran geforscht. Gibt es halt eine Methode, wie du sowas herausfinden kannst, ist mit Dopplermessungen, ja. Also das heißt, du guckst dir an, schaust an, welche Es gibt ja die Transit-Methode, wie du Planeten entdeckst. Da haben wir das sicherlich schon mal erklärt in der Sendung. Du schaust wenn Licht, quasi das Licht des Sterns, die Lichtquelle, wenn die Lichtquelle sich auf uns zubewegt, dann ist das Licht anders. Also sind die Lichtwellen ein bisschen gestaucht. Wenn die Lichtquelle sich von uns wegbewegt, dann sind die Lichtwellen ein bisschen gedehnt, also die Lichtwellen, und das kann man erkennen und so halt sehen, okay, der bewegt sich periodisch auf uns zu, von uns weg, schwankt also ein bisschen hin und her. Und ein Grund, warum der hin und her schwankt, ist eben, weil da ein Planet, der den Stern umkreist und den halt ein bisschen zum Wackeln bringt. Aber so ein Stern kann auch ganz unabhängig von dem Planet wackeln, weil eben seine Oberfläche schwingt. Ja? Also wenn seine Oberfläche schwingt, dann kommt eben ein Teil der Oberfläche auf uns zu und ein Teil der Oberfläche bewegt sich von uns weg, weil der Stern halt pulsiert, ganz von alleine, ohne dass da ein Planet unterwegs ist. Und das kann man eben auch mit der gleichen Technik messen. Genauso kann man auch Planetenentdeckungstechnik, die Helligkeitsschwankungen. Ja, also wenn ein Planet vom Stern vorübergeht, wird er ein bisschen dunkler. Wenn das periodisch geschieht, dann weiß man, okay, der kreist periodisch um den Planet rundherum. Mhm. Genauso kann aber auch ein Planet heller und dunkler werden, wenn er schwingt und wenn er pulsiert. Das heißt, also diese ganzen Planetensuchmissionen sind meistens immer mit Asteroseismologie-Missionen verbandelt. Diese europäische Corot-Mission hat ursprünglich angefangen als reine Asteroseismologie-Mission, bis sich dann die Exoplanetenleute da draufgesetzt haben noch ein bisschen. Die Kepler-Mission war eigentlich eine reine Exoplaneten-Mission, bis sich die Astroseismologen da noch ein bisschen rein reklamiert haben, weil die eben die gleichen Daten haben von den Sternen und die gleichen nur halt anders auswerten. Und in dem Fall kann man halt irgendwie, die Astroseismologie ist fast die einzige Möglichkeit, wie wir etwas über das Innere von Sternen herausfinden können. Weil das, was den Stern zu schwingen bringt, ist das, was innen drin passiert. Die Art und Weise, wie das Plasma sich innen drin bewegt, welche Prozesse da ablaufen, wie stark die Magnetfelder sind, das Ganze. Das kann ich nicht direkt sehen. Sehen kann ich nur, was außen ist. Wenn ich wissen will, genauso wie bei der Seismologie der Erde, ja, wenn ich wissen will, was drinnen ist, muss ich eben bei der Erde die Schwingungen oder die Erdbebenwellen der Erde untersuchen, bei den Sternen eben die Schwingungen, ja, die der Stern macht. Und in dem Fall hat jetzt Thomas Kallinger, also ist auch einer von der Sternwarte in Wien, haben eben rausgefunden, wie man eben aus den Helligkeitsschwankungen zurückrechnen kann. Also die Helligkeit, die haben halt die normalen Kepler-Daten ausgewertet, die halt für die Exoplanetenforschung eigentlich aufgenommen worden sind, aber die haben halt Astroseismologie ausgewertet und haben eben herausgefunden, wie du eben die Helligkeitsschwankungen zurückführen kannst auf die Konvektion, also einfach das Auf- und Absteigen des unterschiedlich heißen Plasmas in dem Stern, wie du die Konvektion dann zurückführen kannst auf die Gravitation, die Oberflächengravitation. Ja, also die Gravitation. Fangen wir andersrum an. Ja. Ja. Die Oberfläche des Sterns leuchtet nicht immer gleich hell und nicht überall gleich hell, sondern variiert, weil eben da Konvektion stattfindet. Das heißt, heißes Plasma steigt auf, kühlt oben ab, sinkt wieder runter, wärmt sich auf und so weiter. Also halt im Prinzip ja Konvektion, wie halt das Wasser im Kochtopf kennt jeder. Und das führt eben zu Helligkeitsschwankungen. Die haben halt quasi festgestellt, wie du aus Helligkeitsschwankungen die Konvektion verstehen kannst. Mhm. Aber wie etwas aufsteigt und absinkt, hängt natürlich auch von der Gravitationskraft ab, die bei dem Stern wirkt. Und die Gravitationskraft hängt von der Masse ab. Mhm. Ja, das heißt, die haben quasi halt jetzt ziemlich gezeigt, wie du eben aus der Helligkeitsschwankung, es geht quasi um die Zeitskala, also wie schnell das passiert, diese Schwankungen bei dem Stern, dass du aus der Zeitskala dieser Helligkeitsschwankungen auf die Oberflächenbeschleunigung, die Gravitationskraft an der Oberfläche des Sterns zurückrechnen kannst. Und aus dem kannst du dann eben ziemlich leicht die Masse des Sterns kriegen und noch jede Menge andere Parameter. Also es war halt wirklich eine schöne Indizienreihe. Du kannst halt wirklich weil das ist halt, was mich an der Astronomie immer so fasziniert, dass wir haben halt wirklich nur das Licht, was wir anschauen können. Und aus dem müssen wir uns alles andere zurechtbasteln. Und das war halt wieder so eine Methode.
Wenn es dann hinterher stimmt, ist immer schön, ne?
Ja, das tut's halt auch. Also kannst du mit verschiedenen Methoden rausfinden und das stimmt dann auch alles immer schön überein. Und in dem Fall haben wir es halt wieder gezeigt, wie du aus dem bisschen Licht, was du von dem Stern kriegst und der Veränderung eben rausfinden kannst, was in dem Stern drin vorgeht. Und zwar genauer als bei den bisherigen Verfahren.
Dann kommt jetzt mein erster Link-Tipp oder Klick-Tipp. Da geht es nicht um Licht, sondern um Ton. Die New York Times hat was Hübsches gemacht. Die ist nämlich mal durch die Stadt gelaufen und hat sich New York nicht angeguckt nach Optik, also nach Architektur, sondern nach Klang. Und haben halt einfach nur so ein Stadtspaziergang mit Geräuschen, sowohl draußen als auch drinnen. Und das macht so ein bisschen Spaß, kann man so 10 Minütchen durchklicken und sich anhören, wie New York an verschiedenen Stellen klingt und in verschiedenen Höhen, in Gebäuden und sowas. Ja. Das ist auch nicht wirklich Wissenschaft, darum
ist
ans Ende gepackt.
Ja. So, gut, dann lassen wir hier die anderen, die Asteroidenmeldung. Ja, die Asteroiden sind eine Gefahr für die Erde und schwarze Löcher können viel größer werden, als er dachte. Also das Übliche, also sind hier.
Wir werden alle sterben.
Ja, genau, das ist jetzt auch weg. Nehmen wir noch eine nette oder andere Meldung zum Schluss. CERN hat mit 1. Januar neue Leitung. Also bis jetzt war Deutschland quasi Chef vom CERN. Rolf-Dieter Heuer war seit 2007 der wie heißt denn das offiziell, glaube ich, irgendwie?
Direktor? Nee.
Ja, keine Ahnung. Er war Chef vom CERN halt. Ja, war Rolf-Dieter Heuer. Und seit 1. Januar ist jetzt quasi Italien, hat quasi Deutschland rausgekickt. Nein, das stimmt. Es ist einfach wie andere. Also jetzt die Italienerin Fabiola Gianotti ist jetzt CERN-Chefin, die erste Frau, die diesen Job hat.
Es wird besser.
Ja, also weißt du, du kennst, die hat da damals diese so ein bisschen so eine ein bisschen so eine Internet, so zumindest in der Teilchenphysiker-Szene im Internet berühmt. Die hat damals auch die Entdeckung des Higgs-Teilchens am 4. Juli 2012 bekannt gegeben. Und zwar ist sie halt berühmt oder berüchtigt dafür, dass die halt in ihren Vorträgen und auch in diesem durchaus berühmten Higgs-Vortrag immer die Schriftart Comic Sans oder Comic Sans, wie sie das verwendet, ja. Also das drum ist die halt teilweise, hat dann auch wieder noch ein paar andere Vorträge gehalten und halt immer diese Schriftart verwendet, bitte, glaube ich, sogar absichtlich. Und die ist halt jetzt, darum dachte ich, dass die vielleicht schon untergekommen wäre.
Nee, tatsächlich nicht, aber das finde ich eine schöne Trollerei. Irgendwie so High-Class-Vorträge halten und dann Comic Sans.
Kannst du das sicher angucken im Internet. Gibt es ja noch irgendwie, ich glaube, irgendwie. Er hat dann irgendwie auch das offizielle Paper, glaube ich, dann nochmal in der Schriftart irgendwie neu formatiert und irgendwie verteilt und so weiter. Also die ist auf jeden Fall jetzt, die ist halt irgendwie, ist halt eh schon seit ewig am CERN, glaube ich, seit 87 arbeitet die dort. Ist auch, man weiß ja irgendwie, das Time Magazine wählt ja gerne wichtige Frauen, wie die Kanzlerin, glaube ich, jetzt vor kurzem. Die war 2013 war die Gianotti als eine der fünf wichtigsten Frauen.
Und das ist, wechselt das dann irgendwie so turnusmäßig, dass irgendwie jedes Land mal den Chef stellen darf oder
nein, ich glaube
so ein Direktorium, das den dann wählt oder so.
Also es ist der Direktorposten beim CERN ist auf jeden Fall befristet, also es sind immer neue Leute, aber ich glaube nicht, dass es das so wie bei der EU quasi irgendeine Länderquote gibt. Also es ist halt, wer halt qualifiziert ist.
Ja, ist ja auch sinnvoller.
Ja.
Jetzt kommt's, mein letztes Ding. Auch ein Link-Tipp und der passt ein wenig zum Scheiß der Woche, ist allerdings nicht wirklich ein Scheiß der Woche, sondern ist eher eine Entschwörung, die hier stattfindet. Und zwar hat das Brandenburgische Institut für Gemeinwesensberatung, das ist so ein Demokratieverein, lax gesagt, eine Handreichung rausgegeben für Behördenmitarbeiter im Land Brandenburg, die sicherlich auch von allen anderen Behördenmitarbeitern mal gelesen werden kann und auch von allen anderen Leuten, die sich dafür interessieren. Und zwar ist es das Handbuch Reichsbürger. Die sind jetzt mal hingegangen und haben sich diese ganzen, weißt du, diese ganzen kommissarische Reichsregierungsspinner angeguckt und erklären in dem Buch wirklich sehr, 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 sehr ausführlich, über 200 Seiten das Ding, sehr ausführlich, wie die ticken, wie die funktionieren, was deren Thesen sind, was daran stimmt und was nicht daran stimmt, wobei das auch relativ einfach zusammenzufassen ist, nichts stimmt daran und wie man mit denen umgeht, wenn sie einem begegnen. Das dann allerdings wiederum hauptsächlich im Behördenalltag, weil diese Reichsbürger sich ja gerne weigern, irgendwie Parktickets zu zahlen, weil sie die Bundesrepublik nicht anerkennen. Dann sagen die Bundesrepublik ist illegitim, darum zahle ich meine Strafe nicht. Und dann argumentieren sie aber immer mit dem Grundgesetz. Das ist ein bisschen kompliziert, was in diesen wirren Köpfen vorgeht. Aber ist ganz interessant, ich habe bisher nur mal durchgeblättert, ist aber ganz lustig. Also kann man sich mal, wenn's Wetter so scheiße bleibt, wie es jetzt im Moment ist, mit einer Kanne Tee und einer warmen Decke zurückziehen und das Ding lesen. Und das gibt's als PDF bei denen zum Runterladen auch. Also wer in Brandenburg lebt, kann es sich sogar, ich glaube, kostenlos sogar bestellen. Ja genau, für Brandenburger ist es kostenlos und wer es nicht bestellen, sondern lieber auf irgendeinem iPad lesen will, gibt es als PDF und damit hätten wir ja fast einen Scheiß der Woche hergestellt.
Können wir Österreicher eigentlich auch zur BRD GmbH oder wie läuft das da? Das haben wir noch nie so ganz gecheckt, wie das da funktioniert.
Das ist eine wirklich interessante Frage, deren
Beantwortung oder wir der Hörerschaft... Ist es ein Franchise oder
Filiale? Ich weiß es nicht. Aber das ist wirklich eine Frage, die wir der Hörerschaft mal überlassen könnten, weil wir haben ja Hörer in Österreich. Ja. Vielleicht kennt ihr euch ja damit aus, ob es in Österreich auch sowas wie eine Reichsbürgerszene gibt oder wie die sich dann nennen, KUK GmbH oder weiß der Geier. Das wäre ja wirklich mal spannend, ja.
K&K Hoflieferant für Reichsbürger.
K&K Hoflieferant für illegitime Staatskonstrukte.
Genau.
Und damit endet diese Wissenschaft. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.